Willkommen zur Kulturwelt. In wenigen Tagen ist in der ARD eine großartige neue Serie über Franz Kafka zu sehen. Geschrieben haben diese Serie Daniel Kehlmann und David Schalko. Prominent besetzt ist sie bis in die Nebenrollen. Wir reden über diese Serie Kafka mit dem Regisseur David Schalko. Außerdem geht es um eine Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus, die einen neuen Blick auf den Blaue Reiterkreis gewährt. Und wir rufen dem Filmemacher Percy Adlon nach, dem Regisseur von Out of Rosenheim, der in seiner Wahlheimat, den Vereinigten Staaten, im Alter von 88 Jahren verstorben ist.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen.
Und bevor wir hier im Studio gleich den Österreicher David Schalko begrüßen, spielen wir die neueste Austropop-Variante aus Österreich. Im Waldviertel ist die Musikerin Rahel aufgewachsen. Heute lebt sie in Wien. Ursprünglich hat Rahel Schauspielerin werden wollen, dann aber hat sie sich doch lieber der Musik verschrieben. Hier ist ein Song ihres Debütalbums Miniano, Schaffner.
Ich bin noch nicht müde. Nein, nein. Ich sage diesem Himmel, das kann noch nicht alles sein. Man spricht von einem Feld in einem Sonderzug. Noch ist es weit, so weit weg. Du bist schön, ich bin extrem. Zusammen könnten wir vielleicht der Sterblichkeit entgehen. Heben nicht ab, lass uns in Ruhe. Schaffner sagen Festlichkeiten in dem Mikrofon. Im Licht des Regionalzugs kann ich dich glitzern sehen. Becky zeigt mir jetzt was Schönes. Alle Frauen pinkeln hier im Stehen. Ich habe eine gute Idee, wir könnten einfach nackt gehen.
Sie hören Bayern 2. Dass noch der Konservativste die Radikalität des Sterbens aufbringt. Dieser hintersinnig komische Satz Franz Kafkas fällt einem natürlich ein in seinem 100. Todesjahr. In wenigen Tagen startet in der ARD-Mediathek und im Ersten Deutschen Fernsehen eine phänomenale 6-teilige Serie über Leben und Werk Franz Kafkas, ein Fernsehereignis ersten Ranges, gedreht von David Schalko, dem Regisseur so großartiger Serien wie Braunschlag oder Altes Geld, und der das Drehbuch zu Kafka zusammen mit seinem Freund, dem Schriftsteller Daniel Kehlmann, geschrieben hat. Ich freue mich sehr, dass David Schalko den Weg aus Wien, aus dem absterbenden Riesendorf Wien, wie es Kafka mal genannt hat, ins Studio gefunden hat. Grüß Gott, Herr Schalko.
Ja, hallo.
Ihre Serie basiert auf der epochalen dreibändigen Kafka-Biografie Rainer Stachs. Sie haben sich sehr früh schon die Option auf die Verfilmung derselben gesichert. Was hat Sie daran so unmittelbar fasziniert?
Naja, es waren vor allem die besten Biografien, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe in meinem Leben. Und das hat viele Gründe. Erstens, weil es natürlich um das Leben von Franz Kafka geht und sehr viele Kafka-Klischees, die auch in meinem Kopf behaftet waren, mit denen dort aufgeräumt wurde und es mir einen völlig neuen Blick auf Kafka ermöglicht hat, aber auch die Art und Weise, wie er über Zeitgeschichte erzählt und wie er das einbindet ins Leben von Kafka und wie essayistisch das auch teilweise geschrieben ist, aber auch gleichzeitig schon fertige Filmszenen drinnen vorfindbar waren. Das hat mich einfach fasziniert und ich habe gedacht, wenn ich jemals sozusagen dieses Genre, das ja so ein gefährliches ist, das furchtbare Wort Biopic, anfasse, dann nur in der Form und nur mit dieser Biografie.
Rainer Stach zeigt Kafka ja als einen Autor, der selbst sehr stark in Bildern gedacht hat und er porträtiert ihn auch unter anderem als lachenden Kinogänger, wie es mal bei ihm im Buch heißt. Das Klischee will ja dank Sätzen wie diesem zu Tode zitierten im Kino gewesen geweint immer zu den traurigen, tragischen Kafka uns vor Augen führen. Sie zeigen uns gerade auch immer wieder den lachenden Kafka in ihrer Serie und er hat eine ganz außergewöhnliche Lache, muss man sagen, ihr Kafka.
Ja, war ja sehr berühmt für sein spitzes Auflachen auch und dass er auch gelacht hat, während er Dinge vorgelesen hat. Er hat seine eigenen Texte oft als sehr komisch empfunden und das ist auch ein Kafka-Klischee, das nicht stimmt. Der einsame, gerüttelte Kafka, der nie lacht und depressiv durchs Leben geht, das stimmt nicht. Da war eigentlich sehr sozial und sehr eingebunden, auch in den Literaturbetrieb. Er kannte Leute wie den Franz Werfel oder Musil etc. Und das war uns auch sehr wichtig. Und wie Sie sagen, das Szenische in den Stachbiografien hat uns sehr geholfen in der Arbeit an diesem Drehbuch, weil da schon so viel da war. Also ich glaube, auch der Daniel hätte sich nicht getraut, das zu schreiben ohne dieser Vorlage und ohne dass Rainer Stach uns zur Seite gestanden wäre.
Der als Berater immer im Hintergrund auch.
Nicht nur als Berater, er hatte auch wirklich ganz viele essentielle Ideen sozusagen, die uns dann sehr geholfen hat oder auch Korrektive. Also es gibt zum Beispiel eine Szene in einem Boot, wo es um einen Selbstmörder geht und sie darüber diskutieren, ob man da jetzt helfen soll oder nicht. Und das war ursprünglich eine Szene, die geschrieben war als Streit, wo Franz Kafka sehr aktiv war in dem Streit. Und Stach hat dann gesagt, das ist total unrealistisch, weil Kafka war viel zu konfliktscheu. Er wäre nie in diesen Streit hineingegangen. Und dann haben wir die Szene umgeschrieben. Also es war immer so ein Ping-Pong-Spiel in diesem Dreieck, das die Dinge dann immer wieder korrigiert hat eigentlich. Ja.
Joel Bassmann spielt Franz Kafka bei Ihnen. Wie kam es dazu, dass die Wahl auf den 34-jährigen Schweizer Schauspieler fiel?
Also jahrelang, ich arbeite ja schon seit 10 Jahren an dem Projekt, habe ich wirklich nicht gewusst, wer Franz Kafka spielen soll. Und nach 2 Büchern haben wir es noch immer nicht gewusst eigentlich. Da hat dann der Countdown schon zu laufen begonnen und das ist auch wirklich die schwierigste Entscheidung. Joel kam dann von mehreren Seiten gleichzeitig. Also Daniel hat Gespräche geführt mit Freunden, wo immer wieder der Name, habt ihr schon einmal an Joel Bassmann gedacht, fiel. Meine Casting-Direktorin kam mit Joel Bassmann, das war alles innerhalb der gleichen Woche, also er ist wirklich plötzlich von allen Seiten durch die Tür reingekommen und es gab auch keine Alternative und es ging ja da nicht nur um die physiognomische Ähnlichkeit, die er ja auch hat, sondern auch um eine seelische Ähnlichkeit, dass man den Kafka in ihm sieht und das habe ich dann einfach gesehen, dass, also da war auch kein Casting notwendig oder so und er ist in einem sehr, sehr langen Weg hat er sich den anverwandelt und er spielt ihn ja nicht. Man hatte nach 6 Folgen tatsächlich das Gefühl, es ist Franz Kafka, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ihre Serie ist bis in die kleinsten Nebenrollen hochkarätig besetzt. Charlie Hübner etwa spielt den Verleger Ernst Rowohlt ganz fantastisch. In einer tragenden Rolle natürlich Nikolaus Ofzarek, der den Vater Hermann Kafka als sanft grollendes Monster spielt. Dann David Cross als Max Brod, auch großartig besetzt. Aber um nochmal auf die Nebenrollen zu kommen, Verena Altenberger haben Sie als Robert Musil quasi gegen das Geschlecht, das eigentliche, besetzt. Die spielt ihn aber auch ganz toll. Wie kam es dazu, Sie gerade mit dieser Rolle zu besetzen?
Es war prinzipiell die Idee, sozusagen all diese großen Schriftsteller besonders zu besetzen. Weil es ist ja immer sehr schwierig, Schriftsteller per se zu besetzen. Das Schwierigste zu simulieren ist Intelligenz. Aber da handelt es sich auch noch um besondere Schriftsteller, die berühmt sind oder für etwas stehen. Und die sind nicht immer naturalistisch 1:1 so besetzt, wie man sie sich vorstellt oder wie sie vielleicht waren. Also Lars Eidinger beispielsweise spielt Rilke. Rilke war eigentlich ein sehr verschreckter Mensch. Bei uns ist er das nicht. Es geht darum, was für eine Funktion sie eigentlich erfüllen in der Projektionsfläche von Kafkas Welt. Die Idee, Musi mit Verena Altenberger zu besetzen, kam daher, dass ich vor Jahren mal die Biografie von Corino gelesen habe über Musil. Und der stellt das in den Raum, dass sozusagen die Geschlechtsselbstempfindung von Musil nicht ausschließlich männlich war und macht eine sehr genaue Analyse seiner Frauenfiguren und warum die immer mehr Tiefe haben als die Männerfiguren und etc. Und eigentlich ist aus dem Kontext heraus entstanden, das so zu besetzen. Ja.
Robert Musil hat von der gewissenhaften Melancholie Franz Kafkas mal geschwärmt und an Kafka eine, ich zitiere, freundliche Sanftheit entdeckt. Eine freundliche Sanftheit wie in den Stunden eines Selbstmörders zwischen Entschluss und Tat. So lautet das Zitat von Musil. Es gibt eine Selbstmörderszene, Sie haben schon darauf hingewiesen, in Ihrer Serie, da beobachten 1910 Franz Kafka und sein Freund Max Brod bei einer Partie in einem Ruderboot auf der Moldau, wie sich ein Mann von einer Brücke in den Tod stürzt. Will und dann aus dem Wasser gezogen wird. Und Kafka selbst bleibt angesichts dieses versuchten Suizids absolut regungslos, eilt auch gar nicht zur Hilfe im Gegensatz zu Max Brod. Was sagt diese Szene über Franz Kafka Ihrer Meinung nach?
Das ist eine verbriefte Szene, weil sie in den Tagebüchern, also im Anhang der Tagebücher vorkommt und in den Aufzeichnungen von Max Brod. Es geht darum, da wird die Arbeitsweise der beiden eigentlich sehr verdeutlicht, kann man sagen. Und Kafka sagt zu ihm, wir Schriftsteller haben die Aufgabe, uns solche Dinge anzusehen, sehr genau. Und unsere Augen sind wichtiger als unsere Hände. Und Max Brod, der ein sehr empathischer Mensch war und auch in der Serie eigentlich unsere Brücke sozusagen zu Kafka ist, auch emotional, sieht das natürlich anders, weil er hat sofort geholfen. Aber für Kafka war der Blick auf das Schreckliche sozusagen wichtig und daraus hat er auch seine Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass, wenn Musil sagt, gewissenhafte Melancholie, ist es das Wort gewissenhaft, das eigentlich auf Kafka sehr zutrifft und weshalb er auch immer so zögerlich war, Dinge zu veröffentlichen, weil er eben wahnsinnig gewissenhaft war.
Es gibt natürlich sehr viele ikonische Szenen in Ihrer Serie, muss man, glaube ich, schon jetzt sagen. Eine muss natürlich den Bayerischen Rundfunk insbesondere interessieren, das ist die Lesung in München am 10. November 1916, bekanntermaßen ja die einzige Lesung Franz Kafkas, die er jemals außerhalb von Prag überhaupt gegeben hat, in der Brienner Straße. Er hat aus seiner Erzählung in der Strafkolonie gelesen, hat danach dann notiert, ich hätte meine kleine schmutzige Geschichte nicht lesen sollen, und sie machen daraus etwas ganz Großartiges, nämlich sie zeigen diese Lesung, sie bebildern auch die Geschichte der Strafkolonie parallel, und danach gibt es ein Gespräch, was wohl auch verbürgt ist, zwischen Rainer Maria Rilke, gespielt von Lars Eidinger, und Franz Kafka, der Rilke offenbart ihm also seine große, große Verehrung. Das ist auch tatsächlich belegt, oder?
Rilke hat Kafka tatsächlich sehr bewundert und er hat auch wirklich alles gelesen von ihm. Und man unterschätzt auch immer, wie anerkannt Kafka eigentlich schon zu Lebzeiten war. Es ist auch ein Kafka-Klischee, das nicht stimmt im Übrigen. Er hatte wahnsinnig viele Bewunderer, von Tucholsky bis Werfel bis Rilke. Musil war ein großer Förderer von ihm. Rowohlt und Wolf haben sich darum gerissen, dass er bei ihnen veröffentlicht, und haben immer nach Manuskripten gefragt. Und er war eigentlich immer zögerlich und wollte nichts Unfertiges veröffentlichen. Aber es wurde ja die Verwandlung beispielsweise veröffentlicht oder das Urteil. Also er war durchaus ein bekannter Schriftsteller, nicht so berühmt wie heute natürlich, aber man hat ihn gesehen.
Es gibt auch eine fantastische Episode, die im Wienerwald spielt. Das ist die Begegnung Kafkas mit Milena Jesenska, gespielt von Lisa Fries, auch ganz toll besetzt. Und da hat man sich natürlich sofort die Frage zu stellen, wenn man das sieht, wie konnten Kehlmann und Schalko das schreiben? Sie wissen ja gar nicht, was die miteinander de facto geredet haben auf diesem langen, langen Spaziergang durch den Wienerwald. Das ist wirklich, glaube ich, nahezu die gesamte Folge, einfach nur der ganze Spaziergang durch den Wiener Wald. Aber das alles ist ja auch schriftlich in irgendeiner Form dann belegt, was die beiden einander sagen, oder?
Die Idee war, also geschrieben hat der Daniel die Dialoge, die Idee war, die wir da entworfen haben, dass an einem Nachmittag eigentlich der gesamte Bogen einer Beziehung erzählt wird. Sie sind am Anfang per Sie, sie kommen sich dann sehr nahe, sie trennen sich, sie kommen sich wieder näher, am Schluss sind sie wieder per Sie. Also es ist eigentlich sozusagen in Echtzeit eine Art Zeitraffer. Im Wesentlichen ist es eine Unterhaltung zwischen den beiden, und die Dinge, die Kafka sagt, es ist sehr viel aus dem Briefverkehr von denen. Also es ist da nichts in den Mund gelegt. Und über die Biografie von Milena wissen wir ja sehr gut Bescheid. Das heißt, sie hat, da, das ist der erfundene Teil sozusagen, aber der ist verbrieft sozusagen biografisch, wenn sie von sich selbst erzählt. Und es gibt die Feuilletons von Milena, die ja sehr modern sich heute noch lesen eigentlich. Und Milena war wahrscheinlich die intelligenteste Frau, die er je getroffen hat und die ihm auch auf gewisser Weise überlegen war und ein Leben geführt hat, nachdem er sich gesehnt hat, aber zu dem er eigentlich nicht fähig war. Und deswegen zerbricht diese Beziehung auch an diesem Nachmittag eigentlich wieder, wo sie begonnen hat. Und das hat aber auch sehr viel mit der Angst vor Nähe zu tun von ihm, weil er Sexualität eigentlich im Zusammenhang mit Gefühlen kaum leben konnte. Und da war er gar nicht allein in der Zeit. Das ist, glaube ich, vielen Männern so gegangen, weil die einfach auch anders sozialisiert waren, als es heute ist.
Er ist natürlich, das zeigt Ihre Serie auch immer wieder, ungeheuer modern. Also er wirkt wie ein Zeitgenosse. Ich musste kürzlich daran denken, als bekannt wurde, dass das deutsche Bundeskanzleramt immer noch mit Rohrpost arbeitet. Und dann sah ich Ihre Serie, dass auch Kafka natürlich die Rohrpost inniglich geliebt hat und genutzt hat, dass das schon damals natürlich sehr im Schwange war. Es gibt von Kafka den schönen Satz, das Leben ist eine fortwährende Ablenkung, die nicht einmal zur Besinnung darüber kommen lässt, wovon sie ablenkt. Das ist aus den losen Blättern, den Fragmenten aus Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Auch so ein Satz ist ja wirklich ungeheuer modern, oder?
Absolut, aber es ist alles modern an Kafka, wobei es falsch wäre, sozusagen ihn als prophetischen Schriftsteller zu sehen, denn alles, worüber er schreibt, ist immer da und das war früher da, das gibt's heute, weil die Art und Weise, wie er drüber schreibt, etwas absolut Zeitloses hat. Das Bild eines Mannes, der verhaftet wird und nicht weiß, warum, ist etwas, das man natürlich sehr viele moderne Assoziationen, braucht man nur nach Russland schauen, hatte aber auch schon vor 100 Jahren Assoziationen und vor 2000 Jahren auch. Und genauso ist es, jemand verwandelt sich in ein Ungeziefer und so. Also es ist die Art und Weise, wie er darüber erzählt, die zeitlos ist und deswegen dann prophetisch ist, weil es diese Entsprechungen einfach immer gibt, weil sie Urängste in uns und Albträume, die wir haben, thematisieren und auf den Punkt bringen, wie es wahrscheinlich kein anderer Schriftsteller je gemacht hat.
David Tschaikus, großartige Serie Kafka, ist ab dem 20. März in der ARD-Mediathek zu sehen und am 26., 27. März dann im ersten deutschen Fernsehen. David Tschaikus, tausend Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Kulturwelt, das tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Beiträge aus der Bayern 2 Kulturwelt gibt's auch zum Nachlesen in der BR24-App. Außerdem Kulturnachrichten rund um die Uhr auf Smartphone oder Tablet. Schnell, übersichtlich, individuell. Die BR24-App.
8.46 Uhr mittlerweile, Sie hören Bayern 2. Das Münchner Lehnbachhaus ist berühmt für seine weltweit einzigartige blaue Reitersammlung. Die wandert im April in die Londoner Tate Gallery. In einer Ausstellung über Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und The Blue Rider. Zuvor aber zeigt das Münchner Lehnbachhaus ab heute die hier verbleibenden Highlights aus der eigenen Sammlung zum Blauen Reiter. Unter dem Titel Der Blaue Reiter, eine neue Sprache, sollen die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und ihr Schaffen in einen größeren zeitgeschichtlichen Kontext gestellt werden. Anhand einer Auswahl von rund 250 Werken, darunter Gemälde, Grafiken, Hinterglasbilder, Fotografien und Skulpturen, die alle nicht nach London reisen, führt die Ausstellung von der bewegten Zeit um die Jahrhundertwende bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Judy Metzdorf.
Keine Sorge, das blaue Pferd ist noch da. Als Wappentier des Museums ist es in München geblieben. Sonst aber bietet die Neugestaltung tatsächlich viel Neues. Und zwar keinesfalls irgendwelche B-Werke. Ganz im Gegenteil. Endlich ist auch einmal Platz für noch nie ausgestellte Neuerwerbungen, für bisher Übersehenes und kluge Ergänzungen. Das markante Porträt des Tänzers Alexander Sacharow von Alexei von Jawlensky ist bekannt. Es zeigt den androgynen Tänzer in einem hautengen, knallroten Kleid, Schneewittchen gleich geschminkt mit weißer Haut, roten Lippen und schwarz umrahmten Augen. Direkt daneben sieht man nun eine Collage, Pavane Fantastique von Sacharow selbst. Eine Kostümstudie, die einen Tänzer wie in Trance zeigt, mit einem irrwitzig aufwendigen Kostüm mit meterhohem Kopfschmuck, das alles zusammengeklebt aus farbigen Papieren, Pailletten, Glitzerfolien und Samt. Dieses Werk hat man vorher nirgends gesehen. Dabei zeigt es beispielhaft, worum es den lose in einer Gruppe verbundenen Künstlern des Blauen Reiter ging, um eine neue Sprache im Sinne von neue Ausdrucksformen. Der blaue Reiter proklamierte keinen einheitlichen Stil. Es gab ein Nebeneinander verschiedener künstlerischer Sprachen. Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses.
Ja, der blaue Reiter hat, um es ganz kurz zu sagen, gesagt, es gibt keine gute Form, es gibt nur guten Inhalt. Und der Inhalt, wenn er dann gut ist, muss etwas Spirituelles abbilden. Es muss etwas mit uns machen, es muss uns als Menschen ansprechen und eine gewisse existenzielle Bedeutung haben, Gefühle ansprechen und so weiter.
Eine der neuen Sprachen war die Abstraktion. Sie bot völlig neue Möglichkeiten, sich auszudrücken und war dabei international verständlich.
Der blaue Reiter, der zeigt ja Dinge, die wir alle kennen. Landschaften, Personen, Innenräume. Und man versucht, etwas abzubilden, was erstmal ganz leicht verständlich ist. Also man will zurück zu einem Publikum, das alles versteht. Und Abstraktion ist da die Sprache, die wohl das am stärksten realisiert hat, nämlich dass wir einfach nur noch Farben und Formen sehen. Und die sind überall verständlich. In Japan, in Südamerika, in Europa.
Doch man kann auch anders neu erzählen. Die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiter suchten nach intuitiven Erzählweisen. In der Volkskunst und der Malerei von Kindern sahen sie ihre Prinzipien realisiert. Das alles behandelten sie dabei völlig gleichwertig nebeneinander. Das Lehnbachhaus führt diesen Gedanken heute weiter. Der jüngste Ankauf ist beispielsweise eine kleine Kinderkommode, bemalt von Franz Marc mit Hasen, Hühnern und roten Rehen. Daneben Ostereier von Gabriele Münter, zwei Gänseeier mit christlichen Szenen und einer bunten Schleife auf dem Eierkopf. An anderer Stelle benutzen die Künstlerinnen und Künstler die Sprache der Kinder. Kandinsky sammelte Kinderzeichnungen. Mehr als einmal übernahm er Formen 1:1, wie etwa in seiner romantischen Landschaft, in der drei Pferde quer durchs Bild einen Abhang herabpreschen. Eine große Stärke der Schau, sie zeigt die Wurzeln des Blauen Reiter im Jugendstil und sie endet auch nicht einfach mit dem Ersten Weltkrieg, als die Gruppe kriegsbedingt auseinandergeht. Die Suche nach einer neuen Sprache geht weiter. Gabriele Münter etwa, von der einige ihrer wenigen ganz abstrakten Gemälde zu sehen sind, ist auch mit späten Bildern vertreten, die ganz der neuen Sachlichkeit angehören. Ihr Baum an der Seine ist kühl und glatt, wie ein schwarzer Schattenriss liegt er vor dem grünen Fluss und der Silhouette der Stadt.
Das, was sich in dieser Zeit die Künstlerinnen und Künstler ausgedacht haben, sind alles Ideen, an die unsere Gesellschaften bis heute glauben, dass sie für die Kunst wichtig sind. Das ist also die Grundlage dessen, auf dem unsere zeitgenössische Kunst aufbaut.
Der Blaue Reiter war eine Gruppe internationaler Kosmopoliten, die nichts weniger als die Grundlagen unseres heutigen Kunstverständnisses legten. Um das zu zeigen, braucht es nicht zwingend Franz Marcs Tiger oder Kandinskys Sintflut. Im Gegenteil, dass die Platzhirsche derzeit einen Ausflug nach London machen, ist ein großes Glück. So kommen unzählige andere hochkarätige Arbeiten endlich auch mal vor die Augen des Publikums.
Ab heute im Münchner Lehnbachhaus zu sehen, die Ausstellung Der Blaue Reiter, eine neue Sprache. 8:52 Uhr, 8:09 Uhr. Sie hören Bayern 2. Der Filmemacher Percy Adlon hat rund 150 Dokumentarfilme gedreht. Und einer der mir liebsten ist jenes von großer Vertrautheit zeugende Porträt des Zeichners und Kinderbuchautors Tomi Ungerer. Tomi Ungerers Landleben von 1973. Percy Adlon besuchte damals Tomi und Yvonne Ungerer im rauen, nebligen Nova Scotia, wohin sie dem wütenden Karussell von Parolen und Parteien entflohen waren, wie Adlon im Kommentartext sagte. Er konnte Ungerer damals mit der Kamera nur deshalb so nahe kommen, weil er sich auf einer Wellenlänge mit dem Objekt seines Interesses befand, dem damals schon weltberühmten Künstler und Schalk, der nun als Zaunbauer, Schafzüchter und Strandgutsammler zu beobachten war. Solche Künstler-Dokumentarfilme hat Percy Adlon viele gedreht, aber natürlich denkt alle Welt jetzt, da sein Tod im Alter von 88 Jahren bekannt wurde, zuerst einmal an seinen Spielfilm Out of Rosenheim, Joanna Ortmann.
Am liebsten waren ihm immer die scheinbar alltäglichen Szenen, in denen überraschend etwas passiert und wo sich dann, wie er es ausdrückte, der ganze Boden so leicht hebt. Wenn zum Beispiel eine Frau aus Bayern mit ihrem Rollkoffer durch die Wüste Kaliforniens in ein neues Leben stapft. Wie in Out of Rosenheim 1987.
My name is Mrs. Münchstetten.
I'd like to paint you. Oh, I have to paint you. In your room.
What? You want to paint me in my room?
Jasmin Münchgstettner, gespielt von Marianne Segebrecht. Der Film wurde zu einem Überraschungshit des Independent-Kinos. War es Zufall oder Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet dieser Erfolg dem am Starnberger See aufgewachsenen Percy Adlon ermöglichte, sich mit Mitte 50 einen Traum zu erfüllen und nach Pacific Palisades zu ziehen, wo er bis zu seinem Tod lebte?
Wir waren drauf und dran, unser Leben mal zu ändern. Nur hätten wir es uns nicht leisten können. Nach all den Jahren Funk und Fernsehen und Spielfilme kam die große Kohle, kam einfach daher aus der ganzen Welt, weil alle diesen Film so liebten.
In Out of Rosenheim bündelte sich so vieles, was Percy Adlon ausmachte. Er war ein Leben lang ein Mann zwischen starken Frauen. Geboren 1935 in München, das Söhnchen seiner Mutter Susanne Adlon aus der Familie, der das berühmte Hotel in Berlin gehörte. Geprägt von harten Kontrasten, dem Krieg, der Befreiung durch die Amerikaner, dem Neuanfang nach 1945. Kein Zufall, dass so viele tapfere, widerständige Frauen seine Filme bevölkern. Percy Adlon porträtierte unter anderem Franziska zu Reventlow, die Femme Fatale der Schwabinger Bohème, Sophie Scholl, aber auch eine ganz spezielle Münchner Pflanze, die Karikaturistin Franziska Bielek, Schöpferin vom legendären Herrn Hirnbeiß in der Abendzeitung. 1978 war das.
Doch eine Katastrophe. Moment, Frau Schuster, gehen Sie mal weg.
Eigentlich ist sie ja sehr ordnungsliebend, aber wenn die Reinigung der Oberlichter fällig ist, dann dirigiert Franziska Bielek sich selbst und ihre Mitstreiter in ein bühnenreifes Chaos hinein.
Ich habe ja so eine Theorie gehabt, ich könnte in jedes Haus gehen, ganz wurscht welches. Und wenn man aufmerksam genug hinschaut und zuhört, dann kommt da eine Geschichte dabei raus, weil die Menschen haben einfach Geschichten.
Bis er es sich selbst zugetraut hat, diese Geschichten wahrzunehmen und dann auch zu erzählen, hat es allerdings ein paar Jahre gedauert. In München studierte er ab Mitte der 1950er Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft, nahm außerdem Schauspielunterricht. Aber der Traum, Schauspieler zu werden, erfüllte sich nicht.
Ich habe die Schauspielprüfung gemacht, dann habe ich mich auf meine Lambretta gesetzt und habe gesagt, so, jetzt spreche ich vor und dann werde ich Schauspieler. Aber der Alltag des Schauspielers, dafür war ich überhaupt nicht gemacht. Dieses sich selbst immer wieder neu erfinden, das war mir nicht gegeben.
Mit Mitte 20 bekam Percy Adlon die Chance, für den Bayerischen Rundfunk Literatur zu lesen. Bald wurde er auch als Sprecher und Reporter beim Fernsehen gebucht. Und dann nahm die Sache Fahrt auf. Die Filme wurden länger, die Stoffe komplexer. In den 1970ern drehte Adlon vor allem historische Dokumentationen über Musik, Literatur oder Kunst. Anfang der 1980er aber wurde ihm das zu abgehoben, wie er sagte. Das Leben der Gegenwart, die normalen Leute interessierten ihn plötzlich mehr. Und die erfundenen Geschichten mehr als die gefundenen.
Herr Huber?
Woher wissen Sie denn, wie ich heiße?
Hab's halt rausgebracht.
Ja, und warum?
Jetzt trinken wir miteinander eine Tasse Kaffee.
Nein, ich muss jetzt heimgehen zum Essen.
Ihre Frau ist doch gar nicht da.
Woher wissen Sie das jetzt?
Mei, hab's halt rausgebracht.
Zuckerbaby, 1984. Eine Liebesgeschichte, die sich in der Münchner U-Bahn entfaltet. Marianne Sägebrecht in ihrer ersten Hauptrolle. Eine rührende Tragikomödie, die es bis auf die Berlinale schaffte, wo die Sägebrecht als Inkarnation der bayerischen Venus gefeiert wurde. Was zeichnet seine Filme aus? Erstmal, keiner gleicht dem anderen. Dann eine unglaubliche Konzentration auf wenige Menschen und Schauplätze. Auch mit seiner eigenen Familiengeschichte hat sich Percy Adlon filmisch auseinandergesetzt. Mitte der 1990er drehte er eine Dokumentation über die glanzvolle Welt des Hotel Adlon in Berlin, das sein Urgroßvater 1907 eröffnet hatte. Der Film war, wie so viele, selbst produziert, mit seiner Frau Eleonore und seinem Sohn Felix. Der vielleicht wichtigste Adlonsche Charakterzug, dieser gewisse anarchische Spirit, der ihn seine Geschichten immer selber auswählen und im Familienunternehmen umsetzen ließ. Adlon oblige. Wir werden dieses seltene bayerische Gewächs in Hollywood vermissen.
Joanna Ortmann war das über den im Alter von 88 Jahren gestorbenen Filmmacher Percy Adlon. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.